oder unter das Kreuz. Und in deinem Namen treffen wir uns hier. Und in der Stille wollen wir nun vor dir verweilen. Vor dir, der du am Kreuz hängst. Rede selbst nun durch dein Wort, Herr. Was noch stört, das nimm bitte fort. Offenbare dich, wir wollen auf dich schauen. Und jetzt mach die Herzen weit und sprich durch dein Wort in unsere Zeit und in unser Leben. Amen. Heute an Karfreitag erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. So haben wir es gerade eben noch gehört, der letzte Vers. Und sie führten ihn, also Jesus, hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Viele Menschen haben das damals miterlebt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Sie haben miterlebt, wie der Sohn Gottes gestorben ist. Ja, sie waren Ohrenzeugen, sie waren Augenzeugen. Und einer davon, und das könnt ihr mit dem ersten, in der ersten Folie hier vorne sehen, war auch dabei. Der römische Offizier, der die ganze Exekution geleitet hat. Wir kennen seinen Namen nicht. Er kommt auch nur hier, an dieser Stelle, in den Evangelien vor. Aber er trifft auf Jesus, oder besser müssten wir sagen, Jesus trifft ihn. Und zwar an Karfreitag, wahrscheinlich im Jahre 33 nach Christus, in der Zeit zwischen 9 Uhr morgens und 15 Uhr nachmittags. Und in diesen 6 Stunden verändert sich das Leben dieses römischen Offiziers grundlegend und schlagartig. Wenn aus Routine Erstaunen wird. Erstaunen über diesen Jesus, der unter seinen Händen oder unter seiner Aufsicht am Kreuz stirbt. Ich möchte uns einladen heute Morgen, dass wir es einmal versuchen, uns vorzustellen, wie die Kreuzigung Jesu aus dem Blickwinkel dieses römischen Hauptmannes geschehen sein mag oder wie er es gesehen hat. Und dazu lesen wir jetzt die weiteren Verse aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, die jetzt anschließen an die Verse, die wir schon gehört haben. Und ich hätte eine Bitte, wenn ihr jetzt diese Verse hört oder hier vorne mitlesen könnt und ihr bekommt den Eindruck, was alles geschah, diese Eindrücke und diese Erlebnisse, die dem römischen Offizier auch begegnen, dann versucht mal, das zu erfassen, was da alles passiert. Und damit es leichter geht, habe ich uns die Hauptdinge, die da passieren, die Hauptgeschehnisse rot unterstrichen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Felde kam, ein gewisser Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Und den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. Und so brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt, das bedeutet Schädelstätte. Und dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus, seine Kleider teilten sie unter sich auf und sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an und sie lautete: der König der Juden. Und zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Und die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Und ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Und um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Und als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, da sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Der römische Offizier erlebt also die Kreuzigung nicht nur als Zeitzeuge, sondern aus nächster Nähe als Augenzeuge. Er stand unter dem Kreuz, er erlebt es als Ohrenzeuge. Und als solcher Zeitzeuge, Ohren- und Augenzeuge, war er, wie unsere nächste Folie zeigt, eigentlich ein Mann seines Handwerks oder wir würden sagen ein Routinier. Als der Hauptmann beim Kreuz stand, man könnte fast hinzufügen, wie so oft, als der Hauptmann mal wieder wie so oft am Kreuz stand. Ein Mann und seine kleine Tochter kamen in eine Kirche. Das Mädchen bewunderte die wunderschönen Fenster. Sie staunte über diese Engelfiguren, die so wunderbar gemacht waren. Und dann blieb sie plötzlich an einem Kruzifix stehen. Sie zeigte hinauf zu dem Gekreuzigten und sie fragte, Papa, Papa, wer hängt denn da? Diese Frage, wer hängt denn da, ich glaube, die hat sich der römische Hauptmann nicht mehr gestellt. Der hatte schon viele hängen sehen, vielleicht zu viele hängen sehen, um sich noch Gedanken zu machen, wer der Einzelne ist, den er gerade hier hinrichtet. Der hatte schon viele ans Kreuz nageln lassen. Der hat schon x-fach diesen Richterspruch, du gehst ans Kreuz, umgesetzt. Das war seine Aufgabe. Der hat schon unzählige Male unter einem Kreuz gestanden und jedes Mal gewartet, bis seine Arbeit erledigt ist und er Feierabend hat. Der hat schon viele sterben sehen. Beim Kreuz stehen wie so oft. Ich glaube, diese Frage, wer oder warum hängt da, die hat sich dieser Offizier schon lange nicht mehr gestellt. Zumal über dem Kopf eines jeden Delinquenten war ja klar hingeschrieben, warum er da hängt. Inri, Jesus Nazarenus, Jex Judaorum, König, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und damit war sowohl dem römischen Hauptmann als auch allen Gaffern und allen Schaulustigen, von denen wir ja auch gehört haben, und allen Spöttern, war schon längst klar, warum dieser Mann aus Nazareth da hängt. Das war ja die offizielle Anklageschrift. Für unseren Offizier also nur noch eine Routinearbeit, wenn auch eine sehr grausame. Man hatte das Leben tröpfchenweise ausgehaucht mit einer Kreuzigung. Und weil diese Todesart so grausam war, durfte sie an römischen Bürgern nicht vollzogen werden. Das wäre so, wie wenn in unserem Staat, wenn wir ein Gesetz hätten, dass ein Verbrecher, der Deutscher ist, anders bestraft wird, ein Verbrecher, nur weil er Ausländer ist und nicht zu unserem Volk gehört. So war das. Ein Römer, ein römischer Staatsbürger wurde nicht gekreuzigt. Also alles klar, alles wie gehabt, alles wie gewohnt. Der Offizier verzieht einfach seinen Dienst im römischen Reich. Und nun will ich uns beileibe nicht mit diesem römischen Offizier vergleichen und mit seiner Arbeit vergleichen. Aber die Anfrage sei doch erlaubt und ich erlaube die Anfrage mir gegenüber auch. Und zwar, wir nehmen wahr, dass dieser römische Offizier seinen Dienst im römischen Reich routiniert versieht. Das kann jetzt als abgestorbener Leidenschaft sein, das kann einfach aus guter Gewohnheit sein, das wissen wir nicht. Aber ich möchte uns fragen, wie nehmen wir unseren Dienst im Reich Gottes wahr? Der römische Hauptmann hat dem römischen Reich gedient. Wir dienen als Jünger Jesu dem Reich Gottes. Wie nehmen wir unseren Dienst im Reich Gottes wahr? Auch nur noch aus Routine oder sind wir noch mit Leidenschaft dabei? Wir stehen doch auch bildlich gesprochen unter dem Kreuz, oder? Als Jünger Jesu. Wir leben doch von diesem Kreuz, von diesem Mann am Kreuz von Jesus. Was würdest du sagen? Wo stehen wir, wo stehst du in der Gefahr, in unserem Glauben, in deinem Glauben, in deiner Mitarbeit, nur noch aus Routine unter dem Kreuz zu stehen oder vom Kreuz her zu leben? Zurück zum Offizier. Bei ihm setzt ein innerer Wandel ein. Wann genau, wissen wir nicht. Aber wir erleben es, weil wir das sehen an diesem einen Verslein, der über ihn berichtet wird. Wenn aus Routine ein zweiter Gedanke eben Ergriffenheit wird. Wenn aus Routine Ergriffenheit wird. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass man davon ausgehen kann, dass der römische Hauptmann, dass dieser Offizier Jesus wohl kaum gut gekannt hat. Zumindest nicht so gut, wie die Jünger ihn gekannt haben. Aber vielleicht hat er davon gehört, dass dieser Mann, den ich jetzt hier zu kreuzigen habe, dass dem etliche Wunder nachgesagt werden. Vielleicht hat er vernommen, dass der Mann hier vollmächtig gepredigt hat. Dass er sogar behauptet hat, Gottes Sohn zu sein. Dass die religiöse Elite ihn hasst. Vielleicht hat er das auch mitbekommen. Aber sicherlich hat er auch wahrgenommen, dass sein Vorgesetzter, der Pontius Pilatus, sich schwer getan hat, diesen Mann ans Kreuz auszuliefern. Und er merkt, hier hat mein Vorgesetzter hin und her überlegt und letztendlich einfach seine Hände in Unschuld gewaschen. Und er führt jetzt das aus, was das Volk schreit, kreuziget ihn. Vielleicht hat davon der Hauptmann alles ein klein wenig mitbekommen. Aber wie gesagt, letztendlich war es für ihn eine gewöhnliche Hinrichtung, eine Routinearbeit. Und dann lesen wir hier, als er Jesus so sterben sah, in dieser Übersetzung. Und wir fragen uns, wie sah er denn Jesus sterben? Es steht hier ja nicht nur einfach, er sah Jesus sterben, sondern wir übersetzen, er sah Jesus so sterben. Das heißt, die Art und Weise, wie Jesus gestorben ist, die muss diesen inneren Wandel, diese Ergriffenheit ausgelöst haben. So und nicht anders sah er ihn sterben. Tja, so vielleicht diese Begleitumstände dieses Todes, so diese folgenden Eindrücke, so dieser Jesus, der sich so merkwürdig am Kreuz verhält, im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdig, also würdig sich zu merken, der so denkwürdige Dinge am Kreuz von sich gibt, auch wieder im wörtlichen Sinne, würdig mal darüber zu denken, nachzudenken, weil denkwürdig, weil einfach Beeindruckendes geschieht. Was füllt dieses so, sah er ihn sterben? Ich weiß nicht, ob wir jetzt das noch so im Ohr haben, was wir vorhin gerade hier vorne gehört und gelesen haben. Ich möchte uns noch mal einladen, diese Verse unter diesem so zu lesen und zu hören. So hat er ihn sterben sehen. Mit diesen Begleitumständen, mit diesen Worten, mit diesen Geschehnissen rund um das Kreuz. Und ich möchte es uns noch einmal lesen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Felde kam. Ein gewisser Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt, das bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Jesus war körperlich schon erschöpft. Geißelung, Verspottung etc. hatten ihm zugesetzt und deshalb musste ein anderer das Kreuz tragen, Simon von Cyrene. Er konnte nicht mehr. Wir lesen weiter. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Ganz nüchterne, ganz sachliche Grundinfos. Jesus umgeben von abgebrühten Soldaten. Die haben das auch schon x-mal durchgeführt. Die kümmern sich nicht um den Gekreuzigten, die kümmern sich um sein letztes Hemd. Um sein letztes Hemd kümmern die sich auch. Na, was sollen sie auch tun? So eine Kreuzigung dauert stundenlang, in diesem Fall 6 Stunden. Da braucht man einen Zeitvertreib. Da braucht man einen Zeitvertreib. Man kann nicht einfach nach Hause gehen. Und so teilen sie das letzte Hemd Jesu unter sich auf. 9 Uhr startet die Kreuzigung, sie wird 6 Stunden dauern bis 15 Uhr nachmittags. Jesus umgeben von 2 Schwerverbrechern, keine gute Gesellschaft links und rechts neben ihm. Aber auch unter dem Kreuz gesellt sich nichts Gutes zusammen. Eine Provokation jagt die andere. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen, in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst, steig herab vom Kreuz. Und ebenso machen sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch. prophetisch, einer zum anderen, der Messias will er sein, der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, dann werden wir an ihn glauben. Zwei weitere Gekreuzigte blasen ins gleiche Horn. Auch die mit Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 3 lange Stunden hängt Jesus am Kreuz bereits, unendlich lang. Wie gesagt, das Leben wird tröpfchenweise ausgehaucht. Versucht mal 3 Stunden lang unbeweglich einfach irgendwo stehen oder sitzen zu bleiben. Wenn man festgenagelt ist, kann man sich nicht mehr bewegen. Versucht es einfach nur mal. Ihr werdet merken, und am Kreuz zu hängen, ist noch etwas ganz anderes, wie schwer das ist. Und dann geschieht dieses Naturereignis, Finsternis im ganzen Land, dauert 3 Stunden. Das hat der römische Hauptmann auch mitbekommen. Was mag es damit auf sich haben? Dann eines von dieser 7 Worte Jesu wird hier auf jeden Fall überliefert. Dieses, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Anlehnung an Psalm 22. Und wisst ihr was, ich könnte mir vorstellen, dass dieser römische Offizier, dass er nicht nur dieses eine Wort am Kreuz vernommen und gehört hat, das uns im Markus-Evangelium berichtet wird, sondern dass er alle 7 Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat und die uns überliefert sind, gehört hat. Nicht nur dieses eine, sondern alle 7 Worte. Der musste ja die Exekution leiten, der konnte ja nicht einfach davongehen. Und diese 7 Worte Jesu möchte ich euch hier vorne zeigen. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Frau, sieh dein Sohn und Sohn, sieh deine Mutter. Dann dieses, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet, es ist vollbracht. Und Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wollen wir ganz kurz einmal bei diesen 7 Worten Jesu verweilen? Wisst ihr, wenn man wirklich wissen will, wie ein Mensch innerlich tickt, welche Werte, welche Überzeugungen, welche Wesenscharakterzüge er wirklich im Inneren hat oder die ihn auszeichnen im Kern seines Menschseins, wisst ihr, was man da tun muss? Man muss diese Person gewaltig unter Druck setzen. So unter Druck setzen, dass das, was wirklich im Kern eines Menschen ist, herauskommt. Dann kannst du sehen, wofür er wirklich steht. Dann kannst du erkennen, was ihn wirklich antreibt, wovon das Herz wirklich voll ist. Und ihr Lieben, Jesus war immens unter Druck, als er diese Stunden am Kreuz hing, oder? Unter Druck, das Leiden zu ertragen, wie gesagt, diese Kreuzigung über sich ergehen zu lassen. Welch ein immenser Druck. Dazu kommt noch der Druck des göttlichen Auftrags, dem er sich anvertraut hat und den es auszuführen galt, nämlich für uns zu sterben. Mein Blut für euch vergossen, mein Leib für euch hingegeben. Und das durchzuhalten, das auszuhalten, welch ein immenser Druck. Im Garten Gethsemane hat Jesus schon darum gerungen und hat fast versucht, noch einen anderen Weg. Herr, wenn es geht, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und trotzdem hat er sich dann eingewilligt. Dein Wille geschehe, Vater. Aber welch ein Druck, das Leiden der Kreuzigung auszuhalten und den göttlichen Auftrag durchzuhalten, zu Ende zu bringen, zur Vollendung zu bringen. Und unter diesen furchtbaren Gegebenheiten dann diese Worte Jesu am Kreuz. Die ersten 3 Worte, nur ganz kurz. Im Grunde wäre jedes einzelne Wort Jesu am Kreuz eine Predigt wert. Nur ganz kurz, die ersten 3 Worte. Sie sagen uns, für wen Jesus stirbt oder wen er im Blickfeld hat, als totgeweihter Mann am Kreuz. Das erste Wort, ein Wort der Vergebung an seine Henker. An diesen römischen Offizier, an die Soldaten, die da unten sein letztes Hemd aufteilen. Am 30.12.2006, also jetzt vor 12 Jahren, da starb um 4 Uhr morgens, mitteleuropäische Zeit, auch das war ein geschichtsrelevantes Datum, da starb der irakische Diktator Saddam Hussein. Ich weiß nicht, wer sich an den noch erinnert. Der Erzfeind der USA, Tod für einen grausamen Despoten durch den Strang. Und als er zur Hinführung geführt wurde, betete er das muslimische Glaubensbekenntnis. Doch entscheidend ist, was sagte er dann zu seinen Henkern? Was sagte er zu seinen Henkern? Was ist da überliefert? Er sagte zu den Menschen, die ihn in den Tod geschickt haben, fahrt ihr zur Hölle. Fahrt ihr zur Hölle. Ganz anders Jesus Christus. Im Angesicht der Henker vor ihm sagt er, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Merkt ihr die Größe Jesu? Merkt ihr die Liebe, die hier aus diesem todgeweihten Herzen Jesu kommt? Für seine Henker, für seine Gegner? Und das zweite Wort, ein Wort der Zusicherung an einen schuldig gewordenen und der in den letzten Zügen seines Lebens, Minuten seines Lebens, noch erkennt, dass er schuldig geworden ist. Der eine Verbrecher, der neben Jesus hing. Festgenagelt an Händen, unbeweglich, der konnte nichts mehr ändern in seinem Leben. Der war unbeweglich festgenagelt, aber in seinem Herzen hat sich noch was bewegt. Und er sagt zu Jesus, ruft zu ihm, Römer, ich verdiene meine gerechte Strafe. Denk du, Jesus, an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann wendet sich Jesus ihm zu und er wisst es, heute noch wirst du nach deinem Tod mit mir im Paradies sein. Ein tolles Wort, das gilt jedem, der stirbt. Wer als Kind Gottes stirbt, darf wissen, er geht sofort rüber in das Paradies, in die Herrlichkeitswelt Gottes. Als Lebender. Jesus kümmert sich also selbst noch am Kreuz als Todgeweihter um das Seelenheil anderer. Und dann dieses Wort, das dritte Wort der Zuneigung und der Zuordnung für die Menschen, die ihm so nahe stehen. Das sieht er unter dem Kreuz seinen Lieblingsjünger, den Johannes. Und das sieht er unter dem Kreuz seine Mutter. Und es gibt nichts Schlimmeres für eine Mutter und für einen Vater, das Kind sterben zu sehen oder diese Nachricht zu bekommen, dein Kind ist gestorben. Und Jesus ordnet jetzt die Beziehung hier neu zu. Jeder soll gut versorgt sein im irdischen Leben, wenn er stirbt. Und deshalb sagt er zu Johannes, kümmere dich um Maria, meine Mutter. Sie sei jetzt deine Mutter. Und er sagt zu Maria, nimm jetzt, wenn du schon mich als Sohn verlierst, nimm Johannes als Sohn an. Merken wir, spüren wir, allein von diesen kurzen Gedanken fällt es uns auf, dass Jesus am Kreuz nur an andere denkt. Er denkt mitnichten an sich. Er denkt nur an die anderen. In den größten Stunden seines tiefsten Leidens denkt er an seine Feinde, er denkt an die schuldig gewordenen und er denkt an die Menschen, die ihm nahestehen. Jesus zeigt unter diesem größten Druck, den man hier auszuhalten hat, was in ihm steckt, nämlich Liebe zu den Menschen, Liebe zu dir, Liebe zu uns. Und egal, ob du ihm feindlich gesonnen bist oder gleichgültig gegenüberstehst, ob du voller Lebensschuld bist oder ihm nahestehend bist und in Not und Sorge bist, vom Kreuz her denkt Jesus aus Liebe an dich und an mich. Welch eine Größe. Und dann kommt das vierte Wort, die tief verbundene Liebe zu Gott, seinem Vater, die einer enormen Belastungsprobe ausgesetzt ist. Und er spürt es. Und er spürt es hautnah, seelennah. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er kann doch mein sagen. Er sagt nicht nur Gott, warum hast du mich verlassen? Er kann doch mein Gott sagen, mein Vater. Und dann spürt er die körperlichen Qualen, mich dürstet. Und dann kommt zum ersten Mal er so richtig in den Mittelpunkt, in seinem Leiden. Und dann ringt er sich durch, mit dem nächsten Wort seine göttliche Mission zu erfüllen. Es ist vollbracht. Die Sünden der Welt hinaufgetragen ans Kreuz, es ist vollbracht. Der Weg zu Gott, dem Vater im Himmel frei, es ist vollbracht. Wir lesen, der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten wurde zerrissen. Das heißt, der Zugang im Tempel zum Allerheiligsten, wo Gott seine Gegenwart zugesagt hatte, war plötzlich frei, zugänglich. Nicht nur für den Priester, für den Hohepriester, sondern frei für alle. Jeder kann jetzt durch Jesus, dem Hohepriester, zu Gott, dem Vater, freikommen. Und dann das letzte Wort des sich Hineingebens wieder in diesen Vater und in seinen Willen und in diesen Auftrag. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ihr Lieben, so stirbt kein gewöhnlicher Mensch. So stirbt auch nicht nur ein außergewöhnlicher Mensch. Jesus Sterben unter immensem Druck offenbart, wie selbstlos, wie tief seine Liebe zu uns ist und wie zielgerichtet und wie konsequent er seine göttliche Mission zu Ende bringt und durchhält für uns. Für uns. Und ich glaube, das genau wird diesem routinierten Offizier im Laufe der langen 6 Stunden, die Jesus da am Kreuz hängt, bis er stirbt. Und er hat die Kreuzigung zur Beaufsichtigung und wir lesen, er stand unter dem Kreuz. Und ich glaube, in diesen 6 Stunden passiert bei diesem Hauptmann ganz viel, was sein Leben radikal verändert. Das ist ihm nicht entgangen, als er Jesus so sterben sah, wie wir es eben nur skizziert haben. 6 Stunden, die ihn aus der Routine herausholen, die ihn ergreifen, die ihn betroffen machen und die ihn dann zum Staunen bringen. Und das ist der dritte und der letzte Gedanke. Wenn aus Routine Ergriffenheit wird, die zum Staunen führt. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, da sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Stellt euch vor, Jesus trifft, so heißt es unsere Predigtreihe, am Sonntag, der Erich macht ja dann den Abschluss, Jesus trifft, obwohl er tödlich getroffen ist. Jesus trifft als tödlich Getroffener trotzdem noch ins Herz dieses römischen Hauptmanns. Und man stelle sich vor, dieser abgebrühte Einsatzleiter, dieser erfahrene Henker bekennt, der da am Kreuz, dieser elendig verreckende Mensch, nichts anderes kann man da sehen, ein elendig verreckender Mensch erstmal auf den ersten Blick. Dieser elendig so verreckende Mensch, der ist mehr, als ich bisher gedacht habe. So wie der heute gestorben ist und nach all dem, was ich von ihm mal gehört habe und was sich so ums Kreuz herum alles abspielt und geschehen, ich sage es frei heraus, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ich kann zu keinem anderen Schluss kommen. Dieser Mann war Gottes Sohn. Welch ein steiler Satz aus dem Munde eines Heiden. Und übrigens auch ein gefährlicher Satz. Könnt ihr euch das vorstellen? Göttlichkeit in Menschengestalt ist eigentlich nur zu der Zeit dem römischen Kaiser zugebilligt worden. Nur dem römischen Kaiser. Der war Gott in Menschengestalt. Welch ein gefährlicher Satz für diesen römischen Hauptmann. Wird es ein Nachspiel haben? Wird sich das rumsprechen? Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, hier ist einer, der hat begriffen, was wirklich los ist. Hier ist einer, der hat begriffen, was Sache ist. Und das deckt sich geradezu, und jetzt wird die Sache nochmal spannend, mit dem Evangelium von Markus, was er ganz am Anfang berichtet, nämlich in Markus 1, Vers 1. Und da merkt ihr, was Markus dem Evangelisten hier wichtig war. In Markus 1, Vers 1 schreibt er, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Dann kommt ein Komma und dann heißt dem Sohn Gottes. Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und am Ende bekennt dieser Hauptmann nach der Kreuzigung, das ist wirklich der Sohn Gottes. Merkt hier, Anfang und Ende des Evangeliums, Leben und Sterben Jesu stehen genau unter diesem Bekenntnis. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Ich weiß nicht, was der Vater damals seiner kleinen Tochter erzählt hat, als sie die Kirche besuchten und sie an diesem Kruzifix hochschaute und sagte, Papa, wer hängt denn da? Aber wir wissen, was der Offizier dazu gesagt hat. Und ich möchte es mit der letzten Folie hier auf den Punkt bringen. Da trifft Jesus als tödlich Getroffener bei seiner Kreuzigung den römischen Offizier ins Herz. Und dieser erlebt, wie aus seiner Routine Ergriffenheit wird und wie er zum Staunen kommt. Dieser Mann war nicht nur ein großartiger Mensch, sondern er war wahrhaftig Gottes Sohn. Und jetzt möchte ich am Ende uns fragen, wissen wir, was wir antworten würden, wenn wir auf Jesus, den Gekreuzigten, schauen? Was würdest du heute Morgen ehrlich antworten auf diese Frage? Wer hängt denn da? Wer hängt denn da für dich? Ich möchte uns fragen, ob wir bereit sind, uns herausrufen zu lassen. Herausrufen zu lassen, wo dein Glaube, wo deine Mitarbeit im Reich Gottes nur noch so eine Routine hat. Oder sich vielleicht so ganz langsam, allmählich doch verflüchtigt und verabschiedet hat. Ich möchte dich herausrufen lassen, aus dieser Routine neu aufzubrechen. Wie kann das geschehen? Ich glaube, nur wie bei dem Hauptmann, unter dem Kreuz zu verweilen, sich mit Jesus Christus zu beschäftigen, mal wieder die Evangelien zu lesen. Was hat er gesagt? Was hat er getan? Wofür ist er auf dieser Erde gewesen? Wie ist er gestorben? So ging es beim Hauptmann. Bist du bereit, nicht nur dich herausrufen zu lassen? Sind wir bereit, uns auch hineinrufen zu lassen? Das ist ja das andere. Hineinrufen zu lassen in die Liebe Gottes, die hier so am Kreuz so deutlich wird und die 7 Worte Jesus sehr deutlich machen. Komm, gib deinem Herzen nochmal einen Ruck und lass dich wieder hineinrufen in die Liebe Gottes. Bist du bereit, dich herausrufen zu lassen aus der Routine, hineinrufen zu lassen in das Staunen über Jesu? Gekreuzigt, gestorben, auferstanden. Keiner hat die Welt so verändert wie er, Jesus Christus. Dem darfst du angehören. Der bietet dir ewiges Leben an. Mit dem kannst du durch Höhen und Tiefen des Lebens gehen. Und bin ich bereit, mich hineinrufen zu lassen in ein pulsierendes Leben mit Jesus? Und nicht zu denken, naja, das war's halt so. Und jetzt lebe ich den Rest des Lebens so in dieser routinierten, leidenschaftslosen Art mit Jesus Christus. Nein, er verspricht uns ein pulsierendes Leben. Hineinrufen zu lassen und vielleicht zu beten, Herr, belebe mein Herz, mein Leben neu. Ich möchte uns einladen, dass wir ein Lied singen. Und nach diesem Lied möchte ich noch eine kurze Zeit der Stille anbieten, wo du ganz persönlich mit Jesus drüber sprechen kannst und deinem Leben. Und dann werde ich auch noch ein Gebet sprechen. Aber dieses Lied heißt zum einen, was für ein Mensch. Ja, am Kreuz hing ein Mensch, Jesus Christus. Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen, der auf dem Wasser geht, der Wasser in Wein verwandelt und Brot und Fisch vermehrt. Was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht, der selbst den Tod bezwingt und der allen Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt. Aber da hängt nicht nur ein Mensch, da hängt Gottes Sohn. Was für ein Gott, der zu uns kommt, um zu dienen. Was für ein Gott, der so klein wird wie ein Kind, der alle Schuld dieser Erde auf sich nimmt, der mit uns sein neues Reich baut, der uns das Erbe gibt. Was für ein Gott, der uns als Söhne und Töchter unbeschreiblich liebt. Lass uns anbeten, dieses Lied.